Deutschlandfunk Interview.
Der türkische Außenminister Çavuşoğlu erklärte übrigens nach dem Treffen, die Türkei bleibe vorerst bei ihrem Nein. Das Gespräch mit US-Außenminister Blinken sei aber äußerst positiv verlaufen. Warten wir es also ab. Was aber bedeutet das Ganze für die NATO, für die europäische Sicherheitsarchitektur, für das langfristige Verhältnis zu Russland? Darüber habe ich am Abend mit Gustav Gressel gesprochen, Sicherheits- und Verteidigungsexperte beim European Council on Foreign Relations. Und ich fragte ihn zunächst, die NATO würde durch den Beitritt Schwedens und Finnlands sicherlich stärker, aber nur, wenn die Türkei es zulässt?
Ja, das sieht so aus. Also die türkische Position, dass es Schwierigkeiten gibt, das hat sich schon angekündigt. Das Problem ist, dass Erdogan die Schwierigkeiten relativ klar ausbeziffert und relativ lang ausbeziffert. Und er verlangt hier von Schweden und Finnland, gegen Organisationen vorzugehen, die die Türkei zu nahe an der PKK betrachtet. Und das werden Schweden und Finnland als nicht zumutbare Einmischungen in ihre internen Angelegenheiten betrachten. Also das wird schwieriger als gedacht. Ich schätze, die Amerikaner werden die Türken mal ins Gebet nehmen und mal schauen, was da rauskommt. Aber es ist natürlich höchst, höchst unerfreulich und zeigt halt, was für Rolle Erdogan halt in Europa spielt und immer noch spielen will.
Nun treffen sich ja heute in New York der amerikanische und der türkische Außenminister. Aber wie soll man denn jetzt mit der Türkei umgehen, Herr Gressel? Sollte man auf die türkischen Forderungen eingehen oder ihr doch lieber mal gründlich den Kopf waschen?
Es wird meiner Ansicht nach eher Richtung Kopfwaschen gehen. Also die Dinge, die die Türkei verlangt, stehen in keinem Zusammenhang mit den Aufgaben der NATO als solches. Es sind auch sozusagen Vorfeldorganisationen der PKK in anderen Staaten legal. Und auch Deutschland lässt sich jetzt nicht hineinreden, was es sozusagen in welcher Form als Terrorist bezeichnet und wie bekämpft oder nicht. Und das ist sozusagen etwas, was den ganzen Prozess an sich und vor allen Dingen auch, wie man als Alliierte miteinander umgeht, gefährdet. Ich meine, die Türken haben auf der anderen Seite natürlich konkrete Bitten an Washington. Die Türken sind in einem nicht gerade einfachen Sicherheitsumfeld. Die Türken machen sich Sorgen über die amerikanische Rolle in Syrien. All das sind vor allen Dingen natürlich aus Washingtoner Perspektive schon wunde Punkte, in die man den Finger reinlegen kann und wo man Ankara klar macht, dass sich die Amerikaner auch so oder so entscheiden können in all diesen Fragen und dass man auf die türkische Position hören wird und mit berücksichtigen wird, wenn sich die Türkei ihrerseits an gewisse Spielregeln hält. Das gilt es jetzt halt auszudeklinieren und wie schnell die Amerikaner das mit den Türken schaffen, werden wir in den nächsten Tagen und Wochen sehen.
Was heißt denn diese NATO-Erweiterung um Schweden und Finnland für das künftige Verhältnis der NATO zu Russland? Das Verhältnis wird ja ohnehin mutmaßlich nicht das Beste sein, aber wird es noch schlechter?
Es kann nach dem oder mit dem Krieg gegen die Ukraine eigentlich kaum schlechter werden. Wir sind hier wieder in einem grundantagonistischen Verhältnis, wie wir es im Kalten Krieg hatten. Die NATO und Russland haben grundverschiedene Perspektiven für eine Ordnung Europas. Sie vertreten grundverschiedene Ansichten, was ein souveräner Staat ist und was er sein darf und was er nicht sein darf. Sie haben grundverschiedene Ansichten über die Rechte einzelner Staaten in Europa und die werden sich auch nicht schnell beseitigen lassen. Ob da Schweden und Finnland in der NATO sind oder außerhalb der NATO sind, diese Probleme bestehen weiter und die werden weiter bestehen mit Russland. Russland ist eine Gefahr für die europäische Sicherheit. Russland ist auch in seiner Ansicht, dass sozusagen nur Nuklearmächte und nur Großstaaten souverän sind und die anderen Spielmaterial der Großmächte eine Gefahr für dieses Europa, das wir heute haben, der vielen unabhängigen Nationen. Und dementsprechend wird das Problem fortbestehen, ob jetzt Finnland oder Schweden drin oder draußen sind. Das Problem mit Russland werden wir auf absehbare Zeit haben.
Im Windschatten dieser NATO-Erweiterung segeln ja noch einige andere Länder, unter anderem ihr Heimatland Österreich, dessen Außenminister Nehammer heute hier im Deutschlandfunk gesagt hat, wir, also Österreich, werden neutral bleiben und sind gleichzeitig mit der Ukraine voll solidarisch. Geht das überhaupt noch in Zeiten wie diesen?
Nicht wirklich. Die österreichische Interpretation von voller Solidarität ist ja auch eine eigenartige. Man liefert weder Waffen noch letale Güter. Man lässt auch die Ukraine nichts in der österreichischen Rüstungsindustrie bestellen. Man ist auch relativ restriktiv, was Freiwillige angeht, die sich in der Ukraine den lokalen Streitkräften anschließen. Da wird sofort die Staatsbürgerschaft entschoben. Also den Herrn Nehammer seine umfassende Solidarität, die ist auch eine sehr kleinlaute. Österreich ist ja nicht mit der Neutralität gut gefahren, sondern Österreich ist dadurch gut gefahren, dass andere seine Sicherheit erhalten haben seit 1945. Und das wird natürlich weiter bestehen, weil man geografisch eingeschlossen ist von befreundeten Staaten. Und deshalb kann man das Geld anderweitig verwenden. Dass das Österreich natürlich nicht sehr beliebt macht, das steht auf einem anderen Blatt, aber das ist sozusagen eine Position, in der man weiter verharren möchte.
Scharfzüngige Zungen. Herr Gressel, verweisen ja hier gern auch auf die traditionell engen Beziehungen Österreichs zu Russland und Sie urteilen dann über die Neutralität so, dass Sie sagen, damit will sich Felix Austria auch so ein bisschen die Tür offen halten für die Zeit nach dem Ukraine-Krieg und auf die dann hoffentlich wieder anlaufenden Geschäfte. Teilen Sie diese Einschätzung?
Das ist durchaus Teil des Kalküls. Österreich und die österreichische Wirtschaft und Wirtschaftsvertreter sind hier sehr Moskau-zentriert. Und wir haben in Österreich generell ein Problem mit der Aufklärung von nachrichtendienstlichen Tätigkeiten durch andere Mächte. Wir haben generell ein Problem mit unserer Korruptionsbekämpfung, die nicht besonders effektiv ist. Und all das hat natürlich Russland auch genutzt in der Vergangenheit, um sich politisch gute Netzwerke aufzubauen und rückzuversichern. Und all das nutzt Russland natürlich auch weiterhin, um sich gute politische Netzwerke aufzubauen. Und deshalb ist Österreich bei den Sanktionen oft sehr zögerlich, besteht auf Ausnahmen und besteht auf Lücken. Und deshalb natürlich jetzt auch diese Situation, in der man natürlich jetzt den internationalen Druck spürt, sich nicht zu stark für Russland zu exponieren, wo man aber doch irgendwie hofft, dass man das Ganze auswettern kann.
Sagt Gustav Gressel vom European Council on Foreign Relations.